ARD.
Herzlich willkommen zu Streitkräfte und Strategien, dem Podcast von NDR Info zum russischen Krieg gegen die Ukraine. Diesen Podcast gibt es unter anderem in der ARD Audiothek. Heute ist Freitag, der 9. August. Wir zeichnen diese Folge um 12 Uhr auf.
Und wir, das sind heute Carsten Schmiester aus Hamburg und Kai Küstner, diesmal nicht aus Dakar. Ich bin nämlich gerade auf Europabesuch, also in so einer Art Mischung aus Arbeit und Urlaub unterwegs, derzeit gerade in Belgien.
Prima, dass du Zeit hast, Kai. Zu zweit macht's einfach, ja, mehr Spaß, möchte man sagen. Das Thema ist natürlich nicht lustig, auch heute nicht. Es geht auch am Ende dieser Woche natürlich um Krieg, um Kriege, um Konflikte. Diese Woche, die steht und stand im Zeichen zweier Angriffe. Einem Angriff, der seit Tagen erwartet wird, aber zumindest zum Zeitpunkt der Aufnahme jetzt noch nicht passiert ist. Da geht es um die befürchtete gewaltsame Antwort des Iran, der Hisbollah und oder auch der Hamas auf den gewaltsamen Tod des hochrangigen Hisbollah-Kommandeurs Shukr und des Hamas-Auslandschefs Hanijeh. Israel ist nach Ansicht von 57 islamischen Staaten, Zitat, voll verantwortlich für die Tötung Hanijehs in Teheran. Die Tötung sei ein eklatanter Bruch des Völkerrechts und der UN-Charta, hieß es am Donnerstag in der Abschlusserklärung der Organisation für islamische Zusammenarbeit. Nach einer Notfallsitzung hieß es in Saudi-Arabien, Israel habe die Souveränität, territoriale Unversehrtheit und die nationale Sicherheit des Iran ernsthaft verletzt. Das Land selbst, Israel, ist seit Tagen in höchster Alarmbereitschaft. Die Menschen, unter anderem in Tel Aviv, sind vor großen Angriffen gewarnt worden und so gut es eben geht, darauf vorbereitet. Diese Frau etwa, die von einem Reporter gefragt wurde, ob sie denn in ihrem Haus einen Schutzraum hat, sollten wieder einmal Raketen auf ihre Stadt abgefeuert werden.
Nein, aber ich habe einen Schutzraum neben dem Haus. Wenn der Alarm losgeht, öffnet die Stadtverwaltung den Schutzraum. Dann gehen wir hinein und hoffen, dass er die Bomben abhält.
Hoffen wir erstmal, dass nichts passiert. Aber wenn nicht, gehen wir in den Luftschutzbunker, der in der Nähe ist.
Auf der einen Seite also Vorbereitungen auf das, wovor alle Angst haben, ganz klar. Auf der anderen Seite gibt es im Moment sehr viele Appelle, viel Diplomatie, um diese drohende weitere Eskalation des Konfliktes doch noch zu vermeiden. Die USA haben dabei eine Schlüsselrolle. Und nach den Worten von Außenminister Blinken sowohl an Israel als auch an den Iran appelliert, den Konflikt im Nahen Osten nicht weiter zu verschärfen. Aber es heißt eben auch, die USA würden Israel weiterhin gegen Angriffe verteidigen. Jeder in der Region, so Blinken, müsse sich über die Risiken einer Eskalation und auch von Fehleinschätzungen im Klaren sein. Weitere Angriffe erhöhen nur das Risiko gefährlicher Folgen, die niemand vorhersagen und niemand vollständig kontrollieren kann, so Blinken. Wir sprechen im Schwerpunkt über die Lage im Nahen Osten und ob es einen Weg gibt raus aus der Eskalationsspirale. Und wir sprechen auch über den zweiten Angriff, der zumindest für Russland wohl überraschend gekommen ist von der Ukraine, aber so sieht es aus, schon länger geplant wurde. Es geht um das Vordringen ukrainischer Soldaten auf russisches Gebiet in der Region Kursk. Kai? Du hast alle wichtigen Infos dazu.
Tja, die Ukraine hat in den letzten Tagen tatsächlich den Beweis erbracht, dass in diesem Jahr immer wieder beschriebenen Stellungskrieg, in dem sich die Frontlinien nur Zentimeter zu bewegen scheinen, über Wochen, über Monate, Überraschungen durchaus weiter möglich sind. Und dass das sogenannte gläserne Schlachtfeld ganz so gläsern doch nicht zu sein scheint. Und damit sind wir in der russischen Region Kursk, wo ukrainische Truppen, die russischen Grenzsoldaten, den russischen Präsidenten Putin, aber auch die eigenen Alliierten auf dem völlig falschen Fuß erwischt haben, indem sie nämlich am Dienstag, den 6. August, begannen, in einer groß angelegten Offensive auf russisches Gebiet vorzudringen. Bevor wir uns Gedanken machen über Sinn und Zweck, aber auch über Sinn und Unsinn dieses Vorstoßes, schauen wir uns nochmal an, was genau da passiert ist. An mehreren Stellen der Grenze durchbrach die Ukraine die Befestigungen der Russen, und zwar im Gebiet Sumy, das ist, wenn wir uns unsere innere Karte mal vor Augen halten, nordwestlich gelegen der Großstadt Kharkiv, also etwas abseits jener Region, wo Russland im Mai ja seinerseits eine neue Front eröffnet hatte. Die Ukraine überwand dabei mindestens zwei russische Verteidigungslinien, drang mit mechanisierten Verbänden, also mit Infanterie plus gepanzerten Fahrzeugen, unter anderem auch mit offenbar von Deutschland gelieferten Marder-Schützenpanzern, so hieß es in einigen Medien, in den russischen Oblast Kursk vor. Und zwar durchaus weit. Die Rede war am Freitag an einer Stelle sogar von 35 Kilometern. Also reden wir hier vom, was die reine Strecke oder die Größe zeitweise gewonnenen Territoriums angeht, erfolgreichsten Vorstoß in diesem Krieg seit langem. Es ist auf Satellitenbildern auch zu sehen, wie die Ukraine Dutzende Russen als Kriegsgefangene genommen hat. Und Russlands Präsident Putin hat den Notstand verhängt. Die russische Armee wurde völlig auf dem falschen Fuß erwischt, ließ Reaktionsschnelligkeit bei der Abwehr offenbar vermissen. Auch heute Freitag wurde dort weiter gekämpft. Die Frage ist jetzt nur, ist diese Offensive wirklich sinnvoll und wie nachhaltig ist sie eigentlich? Diese russische Offensive in Kharkiv hatte ja auch damals überrascht, wird aber allgemein im Nachhinein ja als Fehlschlag bewertet.
Und es gibt ja jetzt schon eine ziemlich heftige Debatte über den ukrainischen Vorstoß, Kai. Auch in der Ukraine selbst ist Kritik zu hören. Da wird unter anderem gesagt, wir haben so eine Personalknappheit in unserer Armee. Warum denn so eine riskante Offensive in Kursk? Was also will die Ukraine damit bezwecken?
Wir können ja mal mit militärischen Gründen anfangen, bevor wir zu symbolischen oder politischen Zielen kommen. Die Offensive hatte die Ukraine begonnen in der Region Sumy, habe ich schon gesagt. Also genau da, wo seit Wochen vermutet wird, dass Russland eine weitere Front eröffnen wollte. Also wäre gemäß dem Motto Angriff ist die beste Verteidigung ein mögliches Ziel, den russischen Truppen zuvorzukommen, sie zu binden in Gefechten, damit diese Offensive eben im Keim erstickt wird, bevor sie beginnen kann. Ein weiterer Grund könnte sein, es gibt die Hoffnung, dass die russische Armee dafür Kampfverbände aus anderen Regionen abziehen, sie verlegen muss, weil die Kräfte vor Ort eben nicht in der Lage sind, mit den Ukrainern umzugehen. Es wurde auch darüber spekuliert, dass die Ukraine im Sinn haben könnte, ein allerdings 60 Kilometer weit auf russischem Gebiet liegendes Atomkraftwerk unter ihre Kontrolle zu bringen. Oder das Ziel war ein Messzentrum, das für die Gasdurchleitung Richtung Europa zuständig ist. Letzteres aus meiner Sicht wirklich sehr spekulativ. Klar ist, dass sich der ukrainische Präsident Zelensky tagelang bedeckt hielt. Auch bei seiner Ansprache am Donnerstagabend hat er das Wort Kursk tunlichst vermieden, aber doch diese Andeutung gemacht.
Russia принесла війну на нашу землю і повинна відчувати, що нею зроблено.
Russland hat den Krieg in unser Land getragen und es sollte zu spüren bekommen, was es getan hat. So also die zunächst noch sehr dürren Zelensky-Worte zu diesem Thema. Wobei es unser Korrespondent für die Ukraine, Wassily Golod, für keine Überraschung hielt, dass Zelensky sich direkt nach Beginn der Offensive so zurückhielt, wie er in den ARD-Tagesthemen erklärt hat.
Denn das Ziel einer Überraschung besteht auch darin, die andere Seite so lange wie möglich im Unklaren über das eigene Vorgehen zu lassen. Es dürfte aber auch der Versuch eines Befreiungsschlags sein, denn die Situation im Osten der Ukraine bleibt für das ukrainische Militär schwierig.
Daran gibt es überhaupt keinen Zweifel. Zweifelhaft hingegen ist, ob die russische Armee wirklich zur Verteidigung von Kursk Kräfte aus dem Donbass abzieht. Es gibt zum Beispiel auch Berichte, dass Russland unter anderem in Belarus stationierte Kräfte der ehemaligen Gruppe Wagner zur Verteidigung herangezogen habe. Es gibt noch eine Reihe anderer Optionen. Aber natürlich verbindet sich mit solchen Vorstößen immer die Hoffnung, dass damit andere Frontabschnitte geschwächt werden, wo die Ukraine dann in porösen Verteidigungslinien eventuell Durchbrüche erzielen kann. Auf der anderen Seite lehren sämtliche Militärhandbücher, Offensiven sind in der Regel verlustreicher als die Verteidigung. Es sind deutlich mehr Truppen vonnöten. Eine Frage, die sich auch stellte, war, wie immun, wie geschützt sind die vorstoßenden Truppen gegen Luftangriffe der Russen, gegen Gleitbomben, die unweigerlich kommen würden. Der Militärexperte Franz Stefan Gadi, vor zwei Wochen war er ja hier ausführlich in unserer Sendung, stellt sich bei tagesschau.de selbst die Frage, löst dieser Vorstoß in russisches Territorium irgendwelche bestehenden strategischen und operativen Probleme der ukrainischen Streitkräfte an anderen Teilen der Front und gibt sich selbst die Antwort, ich würde sagen, nein.
Es ist aber ja auch klar, dass es gleich eine ganze Reihe weiterer, sagen wir mal, nicht militärischer Gründe geben kann, warum die Ukraine nun diesen Vorstoß gewagt hat. Was wäre das vor allem?
Wir reden ja seit Monaten und gerade in den letzten Wochen davon, dass Russland die sogenannte Initiative auf dem Schlachtfeld innehat. Und wir berichten, wie in den drei letzten Folgen auch, davon, dass die Truppen langsam, aber beständig vorrücken. Jetzt hat die Ukraine offenbar eine Gelegenheit gesehen, einmal selbst wieder die Initiative zu ergreifen, auf Angriff schalten zu können. Das kann ja psychologisch gleich in mehrerer Hinsicht sinnvoll sein. Es kann der Motivation der eigenen Truppen, der eigenen Bevölkerung dienen, die ja beständig diesem zermürbenden russischen Raketenterror ausgesetzt ist. Jetzt haben die ukrainischen Truppen mal gezeigt, wir sind zu Erfolgen in der Lage. Russland ist verletzlich, es ist verwundbar. Und es ist auch nicht so, wie oft behauptet wird, dass ein Krieg gegen Russland aussichtslos ist. Und das kann natürlich auch ein Signal an die Verbündeten wiederum sein. Eure Waffenlieferungen sind nicht umsonst. Wir erinnern uns an den Sommer, an den Herbst 2022, als die Ukraine für viele überraschend schnell Gebiete zurückeroberte, was damals dazu führte, dass neue Waffen und dann irgendwann mit viel Verspätung auch deutsche Schützen und Kampfpanzer kamen. Und der Ukraine- und Verteidigungsexperte Nico Lange hat im ZDF gesagt:
Das ist, glaube ich, auch etwas, was man von den Ukrainern lernen kann. Nicht darauf warten, dass Putin etwas tut und dann sich auf die Verteidigung und Reaktion konzentrieren, sondern die Initiative ergreifen, Putin in die Bredouille bringen, zur Reaktion zwingen. Das wäre, glaube ich, auch gut, wenn die Partner der Ukraine das mal täten.
Dazu rät also Nico Lange. Und etwas allgemeiner gesprochen führt natürlich dieser Angriff auch dazu, dass die Welt überhaupt mal wieder sehr intensiv auf diesen Krieg blickt, der ja dann und wann zumindest hinter anderen, ich habe ja immer wieder den Begriff Jahrhundertereignisse bemüht, Schlagzeilen zu verschwinden schien, sei es der US-Wahlkampf, seien es die Olympischen Spiele oder Ähnliches.
Jetzt hast du ja den psychologischen Effekt angesprochen, der, so sieht es ja zumindest aus oder sah es am Anfang aus, hat in Russland ja durchaus eine Wirkung entfaltet.
Ja, zumindest ist die russische Führung, ist Präsident Putin, wie unsere Korrespondentin in Moskau, Ina Ruck, auch berichtet hat, völlig überrascht worden und kam wieder einmal in die von Nico Lange schon angesprochene Bredouille. Spielt man das jetzt komplett herunter, diesen ukrainischen Angriff, tut das als Lappalie ab, was bei der Größe dieser Offensive dann doch schwer möglich war, oder bläst man es auf, versucht man es mit der Erzählung, seht her, die Ukraine ist auch nicht besser als wir, sie greift unser Gebiet an. Nur nebenbei, dass diese Art von Verteidigung für die Ukraine völkerrechtlich vollkommen in Ordnung ist, daran gibt es aus US- und europäischer Sicht nicht den geringsten Zweifel. Es wird bei dieser Gelegenheit oft die Charta der Vereinten Nationen herangezogen, in der sinngemäß steht, dass das Recht eines Staates auf seine Selbstverteidigung durch nichts eingeschränkt wird, solange der UN-Sicherheitsrat keine anderslautenden Maßnahmen erlässt, was er nicht getan hat, Klammer auf, Klammer zu. Und laut Juristen gibt es nur zwei Einschränkungen. Vorstöße dürfen nicht unverhältnismäßig sein und dürfen nicht zivile Ziele ins Visier nehmen. Aber dass die Ukraine sich auf ihr Gebiet beschränken muss, das steht da eben nicht. Also, aus ukrainischer Sicht könnte das auch den Zweck erfüllen, weitere Teile Russlands und auch die Zivilbevölkerung aufzuschrecken, denen klarzumachen, dieser Krieg geht euch durchaus etwas an, ihr könnt euch nicht sicher sein. In der Hoffnung, dass sich die Menschen dort gegen den russischen Angriffskrieg wenden. Ob das aber geschieht, lässt sich sehr schwer vorhersagen. Da gibt es jedenfalls Zweifel. Und es ist ja auch unklar, ob die Ukraine überhaupt versuchen wird, die Gebiete zu halten, um sich in möglichen Verhandlungen in eine bessere Position zu bringen. Das also ist im Moment noch Spekulation. Ob dieses Kalkül aufgeht, ob Aufwand, ob Opferzahl am Ende im Verhältnis steht zur Erringung der Ziele, das dürfte sich erst zu einem späteren Zeitpunkt ermessen lassen. Die über allem schwebende Frage, ist es das wert, part aus meiner Sicht noch der Antwort.
Dann gucken wir jetzt nochmal schnell auf die Lage in anderen Regionen. Wie sieht es da im Moment aus?
Ja, wir haben ja schon das Stichwort Notstand eben gehabt. Der wurde nicht nur in Kursk ausgerufen, sondern am frühen Freitagmorgen auch um die Stadt Lipezk herum. Die liegt rund 300 Kilometer hinter der Grenze in Russland. Russischen Angaben zufolge kam es nach einem ukrainischen Drohnenangriff auf einen Militärflugplatz zu massiven Explosionen. Der ukrainische Generalstab hat die Attacke mit den Worten bestätigt, es seien, Zitat, Depots mit Lenkbomben und andere Einrichtungen im Bereich des Luftwaffenstützpunkts getroffen worden. Sieht alles stark danach aus, als sei das der ukrainische Versuch, mit eigenen Waffen russische Raketen- und Gleitbombenangriffe auf die Ukraine präventiv zu bekämpfen. Und genau in diesem Zusammenhang ist mir eine Story im US-Magazin Forbes aufgefallen, die sich um das ja weiterhin geltende Verbot unter anderem von US-Seite dreht, westliche Waffen für Angriffe tief im russischen Territorium zu nutzen. Vor kurzem, heißt es nun bei Forbes, soll es die seltene Gelegenheit gegeben haben, gleich Dutzende russische Kampfjets vom Typ Su-34 auf einen Schlag zu beseitigen. Die seien auf einer Luftwaffenbasis im Süden Russlands in Voronezh-Malchewo, 100 Kilometer von der ukrainischen Grenze, geparkt gewesen. Die Ukraine habe die Erlaubnis erfragt, mit einer US-Attackams-Rakete, die ja nur schwer zu stoppen ist, wie wir wissen, zuzuschlagen. Die USA aber hätten damals Nein gesagt. Die ganze Story dazu packen wir in die Shownotes. Wie wir mittlerweile wissen, ist die russische Seite ja dazu übergegangen, ihre Jets in Gebiete weiter entfernt, also außerhalb der Reichweite auch westlicher Raketen, vorsichtshalber zu verlegen. Und noch ein kurzer Blick in den Donbass. Wir haben ja bereits diese Region angesprochen und wir haben auch darüber geredet, wie schwierig die Lage für die Ukraine dort nach wie vor ist. Russland hat seine Offensiven in der Nähe der logistisch ja wichtigen Stadt Pokrovsk, über die wir auch schon öfter sprachen, fortgesetzt. Grund, das wissen wir auch, ist der nach wie vor herrschende Personalmangel der ukrainischen Seite, was ja eben deshalb genau die Frage aufwirft, warum es die Ukraine dann wagt, eine weitere Front in Kursk zu eröffnen.
Okay, so viel zur Lage in der Ukraine, Kai. Jetzt gucken wir nochmal ganz kurz zum Schluss in die USA. Du hast in den letzten Folgen ja die Reden von Donald Trump und seinem Vizepräsidentenkandidaten J.D. Vance mal vorgenommen und auch Kamala Harris auf ihre Außen- und Sicherheitspolitikhaltung abgeklopft. Jetzt liegt es nahe, dass wir uns mal mit dem möglichen Vizepräsidenten beschäftigen, der jetzt als Running Mate feststeht, als sozusagen der Co-Pilot von Kamala Harris, also der Gouverneur von Minnesota, Tim Walz.
Ja, den Service würde ich gerne fortsetzen, auch wenn Tim Walz politischer Fokus, du kennst die USA gut, Carsten, bislang eher regional ausgerichtet war und es die außen- oder sicherheitspolitische Grundsatzrede von ihm nicht gibt oder noch nicht gibt. Ein paar Dinge aber aus meiner Sicht durchaus erwähnenswert bei dem ehemaligen Geschichtslehrer, der ja nun Geschichte schreiben will. In Sachen Ukraine bekämen wir mit dem Harris-Walz-Duo vermutlich eine Fortsetzung der Biden-Politik. Walz hat nach dem russischen Einmarsch in der Ukraine direkt getwittert, Zitat, Minnesota steht an der Seite der Menschen in der Ukraine, und hat hinzugefügt, man müsse diesen Angriff auf die Demokratie beantworten. Wir erinnern uns, Trumps Kandidat Vance hatte in einem Podcast zu verstehen gegeben, ihn interessiere eigentlich nicht sonderlich, was aus der Ukraine werde. Walz ist dagegen für weitere Hilfen für die Ukraine, da also wenig Überraschendes. Spannend aus meiner Sicht sind andere Dinge. Streit gibt es bereits jetzt über den Streitkräftehintergrund von Walz. Der hat fast ein Vierteljahrhundert in der National Guard gedient. Nun aber versuchen die Republikaner, genau das Ende dieser Zeit in den Fokus zu rücken. So hat Trump-Kandidat Vance, der selbst einst im Irak diente, behauptet, Walz habe sich vor einer Entsendung in einen Kampfeinsatz gedrückt, und zwar im Jahr 2005. Das war genau das Jahr, in dem Walz seine politische Karriere begann und seine militärische aus genau diesem Grund beendete. Das können wir gerne an anderer Stelle nochmal vertiefen, aber dass Walz ein offenes Ohr fürs Militär hat, dürfte außer Zweifel stehen, genauso wenig wie die Republikaner versuchen werden, hier ihre Attacken fortzusetzen. Und es gibt zwei weitere mögliche offene Flanken für die Republikaner, Stichwort China. Der ehemalige Lehrer Walz kennt das Land gut, hat dort einst gelehrt sogar, soll sogar Mandarin sprechen. Das Trump-Lager versucht bereits jetzt, Walz als weich gegenüber China, also soft on China, darzustellen. Zumindest was die Menschenrechtsfrage angeht, kann davon keine Rede sein. Walz traf sowohl den Dalai Lama als auch Aktivisten aus Hongkong. Trotzdem könnte das ein Thema bleiben. Und dann ist da noch die Nahostfrage. Es stand für Kamala Harris ja auch der Gouverneur von Pennsylvania, Josh Shapiro, zur Auswahl, der jüdischen Glaubens ist. Dass Harris sich aber gegen Shapiro und für Walz entschied, wurde verschiedentlich als Abkehr von einem klaren Pro-Israel-Kurs gedeutet und als Zeichen, dass Harris auch jene Teile der Demokraten gewinnen will, die dem Vorgehen Israels in Gaza kritisch gegenüberstehen. Walz selbst hatte sich eindeutig an die Seite Israels gestellt, hat den Hamas-Terror vom 7. Oktober scharf verurteilt, gleichzeitig aber auch auf das Leid der Menschen in Gaza hingewiesen. Ob nun aber, Carsten, die Israel-Position ausschlaggebend für Harris' Entscheidung wirklich war, das würde ich mal bezweifeln, denn wir sollten nicht vergessen, die Außenpolitik wird im Wahlkampf eine Rolle spielen, wird aber sicher nicht wahlentscheidend sein, wenn man sich die Reden aller Kandidaten bisher anhört und wie viel oder eher wie wenig Zeit sie diesem Thema widmen.
Bin ich komplett bei dir, Kai. Ich glaube, das war überwiegend eine Amerika-interne Entscheidung. Kamala brauchte einen Mann, sie brauchte einen, der den Mittleren Westen, der überhaupt diese Länder, die Leute dort für sich gewinnen kann. Und so ein bisschen so eine Papa-Figur. Und ich glaube, da hat sie sich relativ schlau entschieden. Danke für diese großen Lageüberblick, Kai. Wir kommen jetzt in diesem Podcast zum Schwerpunkt. Du hast es gerade angesprochen, es geht tatsächlich um den Nahen Osten. Und da geht es um, wie anfangs schon erwähnt, einen Angriff des Iran oder seiner Verbündeten auf Israel, der befürchtet wird, der aber bislang eben noch nicht passiert ist, Stand Freitagmittag. Wir zeichnen ja jetzt diesen Podcast auf. Ich spreche darüber mit Oberst AD Ralf Thiele. Der ist unter anderem Vorsitzender der politisch-militärischen Gesellschaft in Berlin und er ist auch Präsident von Eurodefense Deutschland e.V. Das wiederum ist eine private und nach eigenen Angaben unabhängige Initiative, die sich für die Gestaltung einer europäischen Sicherheits- und Verteidigungspolitik als Teil der Werte- und Interessengemeinschaft in der NATO einsetzt. In Uniform, zuletzt als Oberst, war er unter anderem im Planungsstab des Verteidigungsministers tätig. Er war beim NATO-Oberbefehlshaber. Er war an der Führungsakademie der Bundeswehr. Publiziert auch viel unter anderem über den Nahostkonflikt. Jetzt also bei uns in diesem Podcast, Herr Thiele. Noch ist nichts passiert im Nahen Osten. Noch, ja, fürchtet man, dass es passieren könnte. Aber es gibt auch so die Ersten, die sagen, wir können aufatmen. Ist das wirklich so? Können wir aufatmen?
Im Nahen Osten muss man eigentlich nie aufatmen, weil es gibt immer Grund zur Sorge. Den gibt es jetzt auch weiterhin. Graduell könnte es sein, denn es hat gerade eine Konferenz in Jeddah stattgefunden, der islamischen Staaten, die auf den Iran eingeredet haben, doch möglichst auf keine Zivilisten zu schießen. Das könnte alles bedeuten, dass es tatsächlich Grund zu einer kleinen Beruhigung gibt, denn da steht ja dann immer noch was an. Als Grundlage haben die übrigens festgelegt, wenn man das Problem jetzt irgendwie beruhigen und lösen will, braucht man eine Einigung für Gaza.
Das ist klar, aber natürlich, ich zitiere mal den US-Präsidenten Biden, hat das, was man zumindest seitens des Iran Israel vorwirft, nämlich verantwortlich zu sein für den Tod der hochrangigen Vertreter dieser Organisation, hätte nicht geholfen beim weiteren Prozess auf der Suche zum Beispiel nach einem Frieden. Wie groß ist denn der Schaden, der da angerichtet worden ist? Egal, ob es jetzt Israel war oder nicht, wir haben keine Beweise, wahrscheinlich ist es schon, aber der Region wird es ja so gesehen auf jeden Fall.
Ja, der hat den Friedensstiftern die Luft aus den Segeln genommen. Das ist eigentlich das, was passiert ist. Das hat der Premier Netanyahu entschieden, wenn das Israel denn war, zum Ärger seiner Partner. Ich höre das durchaus auch aus Geheimdienstkreisen, dass man da sehr verärgert ist, dass dieser Anschlag in Teheran stattgefunden hat. Und jetzt muss man mit den Konsequenzen arbeiten. Das heißt, diese Konsequenzen nach Möglichkeit abzumildern. Aber es steht wohl außer Frage, dass es welche geben wird. Das heißt, es gibt Angriffe, übrigens sicherlich nicht nur auf Israel, sicherlich auch auf stationierte Amerikaner in der Region.
Obwohl die doch auch gerade Kräfte dorthin verlegt haben. Das heißt, das spricht ja eher dafür, dass das Gefahrenpotenzial wächst, weil eben auch der Schaden größer werden könnte, wenn denn so ein Angriff stattfände.
Die Amerikaner verlegen diese Kräfte dorthin, weil sie eben sehr sicher sind, dass Angriffe stattfinden werden. Und dann wollen sie genug Potenzial vor Ort haben, um darauf reagieren zu können. Aber anders als im Ukraine-Konflikt gibt man sich diplomatisch äußerste Mühe, den Konflikt auch anderweitig zu regeln. Und von daher bleibt da immer das Stück Hoffnung, dass es gelingt, wieder eine moderate Variante wie im April zu finden, mit der sich alle Seiten zufrieden geben können.
Wobei diese Variante ja doch 350 Drohnen und Raketen beinhaltete, die abgeschossen wurden auf Israel, mit Masse abgewehrt. Ich fand das damals, und wir haben damals viel darüber berichtet, schon auch ein sehr, sehr deutliches Zeichen.
Ich teile das mit Ihnen. Auf der anderen Seite konnte man sich aufgrund der Beteiligung übrigens auch arabischer Staaten, die das gerne nicht so öffentlich sagen wollen, relativ sicher sein, wenn das ein moderater Angriff ist, dass man mit dem zurechtkommen wird. Aber ich teile das vollkommen. Also würde jemand jetzt hier mit 300 Drohnen und Flugkörpern auf Deutschland schießen, ich fände das schon beachtlich.
Jetzt denken wir mal militärisch, wir beide, Sie als Oberst AD natürlich mit sehr viel mehr Sachkenntnis. Wenn man vor so einer Situation steht wie Israel jetzt, man rechnet eigentlich mit einem Angriff. Man rechnet vermutlich ja mit Best- und Worst-Case-Szenarien. Was könnte im wenigst schlimmsten Fall passieren? Was wäre denn der Worst-Case? Wie ist da Ihre Analyse? Von wohin bis wohin reicht das Spektrum dessen, was passieren könnte?
Der israelische Präsident geht ja davon aus, Regierungschef Netanyahu geht ja davon aus, dass er bis zu 7 Fronten hat, mit denen er umgehen muss. Das muss man sich auch immer noch mal auf der Zunge zergehen lassen, weil normalerweise sind Staaten mit einem Einfrontenkrieg schon ordentlich ausgelastet. 2-Fronten-Kriege sind schon eine Art Horror. 7 Fronten ist schon außerordentlich beachtlich. Wo kommt das alles her? Im Grunde ist die eine Sorge der Iran, die andere die Hisbollah. Mit den Gesprächen, die jetzt in den letzten Tagen mit dem Iran geführt wurden, ist man, glaube ich, etwas zuversichtlicher, dass da keine große Reaktion aus dem Iran kommt, sondern eine moderate, die größte vielleicht von der Hisbollah. So, darauf hat man jetzt also erstmal 2 Angriffsschwerpunkte. Hinzu kommen Houthis und weitere Gruppen, die sich da auch noch einmischen können. Und muss jetzt überlegen, warte ich ab, bis etwas passiert? Oder kann ich die Vorbereitung eines Angriffs beobachten und diesen Angriff schon vor dessen Ausführung unterbinden? Das sind sozusagen die militärischen Aspekte, die man im Sinne hat, also eine Präventivaktion oder warten und wenn es denn wenig ist, damit umgehen. Das beste Szenario ist, ich fange im Wesentlichen die Raketen ab und ein paar fliegen auf einen Acker oder vielleicht in ein Kaserngelände. Das ist Variante A, das kontrolliert Israel über eine KI, eine künstliche Intelligenz, die die Flugbahn berechnet und dann eben immer überlegt, wenn solche Raketen kommen, auf welche schieße ich und welche lasse ich fliegen. Das ist sozusagen die günstigere Variante. Die schlechtere Variante ist, es kommen sehr, sehr viele. Tatsächlich, man kann sich ja da nie festlegen, aber rechnet man allein bei der Hisbollah von einem Potenzial von weit über 100.000 Raketen. Das sind ältere, die ungerichtet Richtung Israel fliegen, aber eben auch ganz moderne, die sehr präzise und tief nach Israel hineinfliegen können. Dann müsste man befürchten, dass damit der Iron Dome, also dieses Luftverteidigungssystem der Israelis, nicht klarkommt und wir massive Verluste bei Streitkräften, aber insbesondere auch in der Zivilbevölkerung zu beklagen haben.
Es gibt Medienberichte, die uns hier erreichen, auch aus Israel, die sagen, gerade vor dem Hintergrund dieses Worst-Case-Szenarios, also einen Vielfrontenkrieg, der da möglicherweise oder ein Angriff an vielen Fronten zunächst einmal, der dem Land bevorstände, würde durchaus zu einem allumfassenden Krieg führen können. Dort und Israel diskutiere gerade die Bereitschaft, in einen solchen Krieg einzutreten. Das sind Sätze, die mich konkret beunruhigen.
Ja, aber sie sind so nicht ganz richtig. Dennoch ist es richtig, dass Israel eben überlegt, ob es nicht aktiv jetzt die Probleme bekämpft. Warum? Jetzt muss man wieder ein bisschen ausholen. Tatsächlich, weil in der Vergangenheit Israel auf eine, das ist ganz unappetitlich und ich sage das auch nur mit großem Zögern, auf eine Rasenmähermethode eingestellt. Das heißt, sie ließ Hamas und Hisbollah wachsen, dezimierte die dann gelegentlich und ließ sie dann wieder wachsen. Und da war wie das Rennen Hase und Igel. Man wollte eben immer schneller da sein, bevor der andere loslaufen konnte und so die Sicherheit Israels herstellen. Das lässt sich wahrscheinlich nicht durchhalten, zumal auch die Mittel, die die ganzen Terroristen und die Organisationen Hisbollah, Hamas und andere, auch Houthis, anwenden können, immer präziser und immer moderner werden. Deswegen ist eben die Frage für Israel, will ich dieses Rennen verlieren oder muss ich nicht etwas vorher tun? So, gegen wen kämpfe ich? Potenziell könnten das natürlich alle arabischen Staaten aus der Nachbarschaft sein. Real ist es jedoch so, dass wir, wenn wir an einen Tag vor dem 7. Oktober letzten Jahres denken, also an den 6., da war Israel eigentlich in einer guten Kooperation mit diesen ganzen arabischen Nachbarn. Saudi-Arabien, Ägypten, Jordanien natürlich, Vereinigte Arabische Emirate, weil die wollen Richtung 2030, haben sie die Vision, wie sie ihr Land nach vorne bringen. Klimaschutz, klimaneutral, Hightech, Wasserstoffproduktion. Und dafür braucht man auch israelische Ingenieurskunst. Und da arbeitet man zusammen auch in der Vermarktung. Das heißt, die wollen eigentlich überhaupt gar keinen Krieg mit Israel führen und mögen auch die Hamas nicht als Tochterorganisation der Muslimbrüder, sehen die ja sogar die ganzen arabischen Staaten, die als Gefahr für ihre fortgesetzte Regierung. Das trifft auch auf Ägypten zu. Nicht? Die wollen die Muslimbrüder nicht und die mögen die Hamas überhaupt nicht. Und deswegen würden sie für die auch nicht gern in einen Krieg eintreten. Der Iran hingegen zündelt gerne, weil er eben am Ende eine regionale Vorherrschaft antritt. Das möchte auch die Türkei, deswegen ist Erdogan sozusagen neuerdings auch mit an Bord und mischt sich dort ein und sagt auch Unterstützung zu und findet das, was die Hamas am 7. Oktober gemacht hat, gar nicht so schlimm. Diese Dinge kommen jetzt komplizierend hinzu. Und hier muss eben in einem Mehrfrontenkrieg Israel in allererster Linie auf die Hisbollah und den Iran schielen und etwas erratisch auch Erdogan im Auge behalten. Denn der hat ja schon mal bei einer Blockadebrechaktion auch mal türkische Soldaten mit ins Spiel gebracht.
Umso unverständlicher ist es dann aber doch eigentlich, wenn Netanyahu, und das unterstellen wir jetzt einfach mal, zumindest die Möglichkeit ja nicht ausgeschlossen hat, offensichtlich Gegner auszuschalten. Es wird ja offen auch damit gedroht, Funktionären der Hamas, der Hisbollah, wir schalten euch aus. Jetzt lassen wir mal ganz außer vor, ob das in Teheran Israel war oder nicht, das können wir nicht beweisen. Aber damit provoziert er ja auch im Prinzip Staaten, die ihm durchaus gewogen wären oder die durchaus, wie Sie schildern, kein Interesse am Konflikt haben, aber dann möglicherweise auch aus vielleicht sogar religiöser Solidarität da in eine Bredouille kommen.
Wir haben Elemente einer Tragödie hier. Das muss man eben immer wieder drauf schauen. Israel, das jetzt in Waffenstillstands- und dann vielleicht auch Friedensverhandlungen eintritt, muss sich gewahr sein, dass der Existenzzweck der Hamas ist, Israel auszulöschen. Dass Iran auf dieser Seite auch mitmacht. Das heißt, sie werden also jede Verhandlung nutzen für den nächsten Anschlag aller 7. Oktober. Das ist schwer zu verdauen, also mit diesem Wissen in eine Verhandlung einzutreten. Auf der anderen Seite ist der Krieg mit den Ländern auch keine wirkliche Option. Auch hier passiert viel Tragisches. Wir müssen auch an die Palästinenser, aber auch an andere denken, aber auch an Israelis selbst, die ja eben davon auch betroffen sind. Auch jetzt sind ja schon Hunderttausende evakuiert von der Grenze zum Libanon. Also von daher haben wir eine schlechte Lösung versus eine schlechte Lösung. Und die Koalitionsarithmetik in Israel, die ja sehr konservativ ausgerichtet ist, die Regierung, und auch die persönliche Neigung Netanyahus weiter an der Macht bleiben zu wollen, also eine persönliche Ambition. In Klammern, vor 50 Jahren nach dem Yom Kippur-Krieg wurde die Regierung abgelöst, weil die Bevölkerung so eine Regierung, die so einen Angriff nicht vorhersieht und nicht verhindern kann, nicht haben will. Das wird auch auf Netanyahu zutreffen. Das heißt, er bekämpft auch mit seinen Maßnahmen seine politischen Gegner in Israel und fördert seine persönlichen Ambitionen. Das ist einfach ein teuflischer Mix, der sich schwer irgendwie gut gestalten lässt.
Das heißt, da müsste man, wenn man an einer Lösung interessiert ist, eventuell sagen, das schaffen wir nicht mit Netanyahu, das schaffen wir vielleicht danach. Es gibt aber ja auch noch andere Mächte, die mitspielen, unter anderem Russland. Herr Thiele, wir reden in diesem Podcast ja schwerpunktmäßig über den Krieg Russlands gegen die Ukraine. Da gibt es aber auch durchaus Zusammenhänge mit dem, was im Nahen Osten passiert.
Unbedingt. Also fangen wir mal ganz profan an bei Waffen und Munition. Wir sind ja alle klamm, auch die USA sind klamm. Zum Teil müssen Javelin, panzerbrechende Waffen in den nächsten 3 Jahren wieder nachproduziert werden. Das heißt, wenn jetzt Waffen in Israel gebraucht werden, können sie nicht in die Ukraine gehen oder später hinkommen. Also das ist schon mal sozusagen ein ganz einfacher erster Punkt. Zum Zweiten, Israel stellt sich die Frage, wenn wir das Ganze noch ein bisschen rauszögern, sind wir bei einem möglichen Präsidenten Trump nicht besser aufgehoben. Russland stellt sich die Frage und agiert ja schon, Iran unterstützt ja mit Drohnen und anderen Waffen Russland, ob es nicht diesen Konflikt auch weiter brennen lassen wollte im Nahen Osten, weil das sorgt für Entlastung an der Front in der Ukraine. Und so liefern sie jetzt schon, sind schon die ersten da, Luftverteidigungswaffen an den Iran. Es sind aber auch offensive Waffen offensichtlich geplant, die zwar nicht vom Iran nach Israel, Iskander-Raketen sind das, nach Israel reichen, aber eben doch eine ordentliche Wucht entfalten können und sogar auch atomar bestückt werden könnten. Das ist ja eine ständige Sorge, die im Umgang mit Iran besteht. Und China war übrigens auch schon da in der Region und hat auch kein Interesse, dass die Amerikaner da weiter dominant performen, weil sie sehen ja auch Amerika als eine schwindende Supermacht, die sich auch ständig in Asien einmischt und die chinesischen Bestrebungen begrenzt. Von daher ist es auch für China von Interesse, dass die USA keinen Erfolg im Nahen Osten haben. Also wir haben hier ein unglaubliches Gemisch, das damit hineinstebt. Und da spielt Netanjahu schon Risiko, wenn er den Konflikt jetzt mal nicht in Richtung Waffenstillstand und Geiselaustausch beendet, sondern das mitköchern lässt, wie das auch der Iran tut.
Alle spielen mit dem Feuer, es brennt und vielleicht explodiert es irgendwann. Haben Sie irgendeine Idee? Ich frage mal ganz salopp, wann dieser Horror mal aufhört und ob überhaupt.
Tatsächlich hat Bush, der Jüngere, das mal versucht. Der kam schon ins Amt mit einem Plan, wie er die ganzen Probleme im Nahen Osten lösen kann. Und wir erinnern uns, daraus wurde der Irakkrieg. Das will sagen, also die Ideen von Großmächten, dort zu intervenieren, sind keine guten. Die Lösung muss kommen aus Israel und aus den Palästinensern. Ein Problem, das man auch im Auge haben muss, wo wir Deutschen übrigens auch mit schwächeln, ist der politische Islam. Das heißt, wir haben hier die Muslimbrüder insbesondere, aber auch Iran, zum Teil auch die Türkei, die einfach vor anderen regionalen geopolitischen Vorstellungen heraus zündeln. Das heißt, man müsste diesen Möglichkeiten des politischen Islam sich zu betätigen und hier im Grunde Scharia-Staaten, Kalifate einzurichten, begrenzen. Und den Israelis und die Palästinensern Raum gehen, besser miteinander klarzukommen. Dafür braucht es in Israel aber tatsächlich eine andere Regierung, wie auch die Palästinenser eine andere Führung brauchen als die Hamas. Die will ja Krieg, die will auch Palästinenser opfern. Und die bisherigen palästinensischen Anführer haben ja durch Korruption geglänzt und auch ihre eigenen Palästinenser bestraft sehr hart, wenn sie nicht ihnen politisch gefolgt sind. Also die Palästinenser brauchen eine andere Führung, Israel braucht eine andere Führung und die Mächte drumherum müssen in ihrem Wirken begrenzt werden.
Das heißt, wir beide werden vermutlich noch öfter über das Thema sprechen. Schnell wird es nicht gehen.
Schnell wird es nicht gehen.
Ich danke Ihnen für das Gespräch, Herr Thiele.
Sehr gerne, Herr Schmiester.
Und das war's für diese Ausgabe von Streitkräfte und Strategien. Die nächste gibt es, denn noch macht ja ein Teil unseres Teams Sommerpause, wieder am kommenden Freitag. Bis dahin freuen wir uns wie immer über Anregungen, über Lob und Kritik. Alles bitte per Mail an streitkräfte@ndr.de.
Und es freut uns besonders, dass viele unserer Hörerinnen und Hörer eben keine Sommerpause machen, sondern nicht nur zuhören, sondern auch Mails schreiben. Es kommen wirklich viele nach wie vor. Wir können nicht alle beantworten individuell. Wir nehmen manchmal Anregungen natürlich mit in unsere Themenauswahl über andere. Da freuen wir uns denn einfach nur so, wie zum Beispiel über eine Mail von dieser Hörerin, die uns geschrieben hat und die sich mit vielen anderen sehr lobend über Julia Weigels Recherche zum Thema sexualisierte Gewalt in der Bundeswehr geäußert haben. Es kamen da wirklich auffallend viele Mails. Die Mail dieser Frau, die nicht in der Bundeswehr, sondern in einer anderen, nach ihren Worten weiterhin überwiegend männlichen Arbeitswelt unterwegs ist, nämlich in der IT-Branche. Und sie schreibt uns:
Ich habe Ihren Bericht meinen erwachsenen Töchtern und Söhnen empfohlen, da so deutlich wird, wie die unausgesprochenen Regeln und die Erwartungen daran, was ein guter Arbeiter oder Arbeiterin ist, dazu führen, dass man sich nicht mehr wehrt. Ich habe, was die Haltung von Vorgesetzten betrifft, ähnliche Erfahrungen gemacht. Zum Glück waren es nur verbale Übergriffe, da ich schon so alt bin und keine Karriere mehr machen werde. Aber ich habe mich zur Wehr gesetzt. Die Erfahrung, dass mein Vorgesetzter versuchte, Druck auf mich auszuüben, die unausgesprochenen Normen des geselligen Beisammenseins zu akzeptieren und blöde Sprüche über Frauen zu akzeptieren, war trotzdem schockierend. Als ich herausfand, dass es in unserem Unternehmen keine Struktur gibt, zum Beispiel Gleichstellungsbeauftragte, bei der man sich als Betroffene melden kann, habe ich mich an die eine Frau im Vorstand gewandt. Leider hat sich nichts an der Situation geändert. Inzwischen ist selbst diese Frau ausgeschieden. Umso wichtiger finde ich einen solchen Beitrag wie den Ihren und vor allen Dingen auch das positive Ende, bei dem eine Frau ganz klar sagt, weshalb sie sich dennoch trotz der schwierigen Situation äußert. Und über die Generationen betrachtet, hat sich durch den Einsatz vieler mutiger Frauen in unserer Gesellschaft schon viel zum Positiven verändert. Vielen Dank, dass Sie diesen Frauen eine Stimme gegeben haben.
Und wir danken für dieses Feedback und für all die anderen Mails zu dem Thema. Wir bleiben auch da natürlich dran.
Und damit verabschieden sich für heute Carsten Schmiester und Kai Küstner. Und dann hätte ich noch diesen Podcast-Tipp. Ihr habt es vielleicht schon gehört, 15 Minuten, der Tagesschau-Podcast am Morgen ist neu. Zwei Hosts schauen mit euch gemeinsam darin auf das, was wirklich wichtig ist am Tag und sagen euch zum Beispiel, wenn es wieder einen Blitzermarathon oder einen Streik gibt oder wenn neue Regelungen zum Kindergeld in Kraft treten. Gibt es größere Konflikte in der Welt? Fragt 15 Minuten, was bedeutet das für unsere Sicherheit in Deutschland? Und bei neuen Gesetzen dröselt der Podcast auch auf, was das für unseren Alltag heißt. 15 Minuten, Infos für den Tag. Hört doch mal rein, zum Beispiel in der ARD-Audiothek.
Hallo, wir sind Nina Häuser und Lars Sänger von 15 Minuten, der Tagesschau-Podcast am Morgen.
Warum dauern Asylverfahren länger als von der Politik versprochen? Kann man noch nach Spanien reisen, wenn dort die Menschen gegen Massentourismus demonstrieren? Warum ist es wichtig für Deutschland, wer in Frankreich an der Macht ist? Wir sprechen drüber.
Ja, und wir fragen uns, was haben die täglichen Nachrichten mit euch und uns zu tun? Jeden Morgen sprechen zwei von uns Hosts aus unterschiedlichen Regionen in Deutschland miteinander über die Nachrichten, die gerade eine Rolle spielen.
Ja, Nina schaut beispielsweise von Köln aus auf die Infos für den Tag. Ich von Erfurt aus. Unterschiedliche Blickwinkel, die wollen wir rüberbringen. Außerdem kommen bei uns die Menschen zu Wort, die von den Nachrichten dann auch wirklich betroffen sind.
Hört doch mal rein in der ARD Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt. Den Link findet ihr hier in der Episodenbeschreibung.
15 Minuten. Der Tagesschau-Podcast am Morgen.